Nachwort. Aus dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen, von George K. Simon. Nachwort: Aggressionen und versteckte Aggressionen in einer nachgiebigen und undisziplinierten Gesellschaft. Das soziale Umfeld und Aggressionen. Unsere aggressiven Neigungen und Verhaltensweisen sind nicht von Natur aus bösartig. Während der meisten Zeit der evolutionären Entwicklung des Menschen waren nur die stärksten von uns in der Lage zu überleben. Wir mussten uns nicht nur gegen andere Arten, sondern auch gegen die verschiedenen Stämme unserer eigenen Art wehren, die mit uns im täglichen Überlebenskampf um die begrenzten Ressourcen konkurrierten. Mit dem Entstehen der Zivilisation verlor die Aggression als notwendiges Instrument für das Überleben immer mehr an Bedeutung. Doch wie die lange Historie der Kriegsführung zeigt, ist dieser menschliche Urinstinkt noch in uns vorhanden und wird noch einige Zeit vorhanden sein. Wenn wir also in unserer sozialen Entwicklung Fortschritte erzielen wollen, müssen wir kulturelle und gesellschaftliche Mechanismen entwickeln, die uns helfen, unseren aggressiven Instinkt zu zügeln und zu kontrollieren. Das politische, ökonomische und kulturelle Umfeld, in dem wir leben, hat einen großen Einfluss darauf, wie aggressiv wir sind und wie wir diese Aggressionen ausleben. So wurde der Kommunismus angeblich als Mittel gegen persönliche Ambitionen und Gier, also zügellose individuelle Aggressionen, eingesetzt, um zu verhindern, dass die Gesellschaft als Ganzes Schaden erlitt. Doch durch die systematische Unterdrückung wurde dieses sogenannte System des Volkes zu einem tyrannischen Mittel für versteckte Aggressionen, also die Ausübung von Macht und Überlegenheit unter dem Deckmäntelchen, die Interessen des Proletariats schützen zu wollen. Der Kapitalismus mit seiner ökonomischen Freiheit, in welchem nur der Stärkste überlebt, fordert ein erhebliches Maß an ungezügelter, aber auch kanalisierter Aggression, um den Kampf für persönlichen Wohlstand und finanzielle Sicherheit zu gewinnen. Doch dieses System fordert unbeabsichtigt auch zu versteckten Aggressionen auf, es belohnt sie sogar. Die Angestellten in der freien Wirtschaft wissen, dass es in diesem jeder Frist, jeden Umfeld keine Sicherheit gibt. Die Folge ist, dass die Angestellten, anstatt zu kooperieren miteinander, um die begrenzten Firmenressourcen, Vorteile und Prämien konkurrieren. Manchmal läuft dieser Wettbewerb fair und diszipliniert ab, sodass das System ganz gut funktioniert. Leidenschaftlicher und fairer Konkurrenzkampf sind sogar notwendig, um Herausragendes leisten zu können. Manchmal ist dieser Kampf jedoch rücksichtslos und wird begleitet von den hinterhältigen, schmutzigen Verhaltensweisen, die kennzeichnend für versteckte Aggressionen sind. Ich habe nichts gegen einen gesunden Konkurrenzkampf. Aber diese Art der Aggression hat nur dann das Potenzial, zu hervorragender Leistung zu führen, wenn der Kampf verantwortungsvoll und nach bestimmten Regeln durchgeführt wird. Ich fürchte, dass es heutzutage zu wenig Menschen mit ausreichendem Charakterstärke gibt, die in der Lage sind, fair zu kämpfen. In einer Zeit, in der notwendige ethische, geistige und moralische Werte kaum noch etwas bedeuten, ist es zu unserem Vorteil, wenn wir uns für kooperative und nicht für wettbewerbsorientierte Prinzipien einsetzen. Unsere heutige Kultur legt so viel Wert auf das Gewinnen und so wenig Wert darauf, wie wir um persönlichen Erfolg und Würde kämpfen. Diese Aggression, die wir gegenüber unseren Mitmenschen zeigen, destruktive und ziellose Aggression, ist außer Kontrolle geraten. Es gab Zeiten, wo der Amateur- und Profisport eine Schlüsselrolle darin spielte, temperamentvolle jungen Menschen zu helfen, ihre aggressiven Energien zu zügeln und zu kanalisieren, einen Gemeinschaftssinn zu Teamwork aufzubauen und sich in Selbstdisziplin zu üben. Heutzutage geht niemand zu einem Fußballspiel, wenn die Mannschaft nicht gewinnt. Die persönliche Aufschneiderei einiger Spitzenathleten überschattet die Teamleistung und schon bei der kleinsten Provokation kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten wollten, dass es auch in der politischen Arena Debatten und Konkurrenzkämpfe gäbe, um die Macht der Regierung zu kontrollieren und zu verhindern, dass die Ideologie einer Partei über alle anderen dominiert. Heutzutage sind auch die politischen Auseinandersetzungen außer Kontrolle geraten. Was als leidenschaftlicher Wettbewerb um bestimmte Ziele gedacht war, ist heutzutage oft nur noch ein persönlicher Kleinkrieg zwischen zwei Gegnern, von denen jeder versucht, den anderen zu erniedrigen. Und die Kämpfe, die Politiker austragen, dienen meistens dazu, Macht zu sichern oder zu bekommen. Es geht viel weniger darum, holde Prinzipien zu verteidigen oder die Sicherheit und den Wohlstand des Landes zu fördern. Es ist deshalb kein Wunder, dass so viele versteckt aggressive Persönlichkeiten ihren Weg in die Welt der Politik finden. Bei meiner Arbeit mit Paaren und Familien bin ich immer wieder angesichts des Ausmaßes sowohl versteckter als auch offener Aggressionen, deren Zeuge ich werde, überrascht und entsetzt, welchen Schaden sie in Beziehungen anrichten. Besonders betroffen bin ich, wenn ich sehe, wie viele versteckte Aggressionen zwischen zwei Menschen herrscht, die sich scheiden lassen und nun um das Sorgerecht kämpfen. Ich bin immer wieder überrascht, was Menschen alles anstellen, um einander fertig zu machen, zu bestrafen, zu verletzen und herabzusetzen, alles im Namen der Sorge um die Kinder. In vielen Fällen ist das Wohl der Kinder eigentlich gar nicht das Hauptziel. Es geht immer darum, was eine oder beide Parteien erreichen wollen, zum Beispiel Rache, das Gesicht wahren, Rechtfertigung, finanzielle Vorteile und wie weit sie bereit sind, dafür zu gehen. In vielen Bereichen unseres Lebens, in politischen, rechtlichen, geschäftlichen, sportlichen und persönlichen Beziehungen sind wir zu einer Nation skrupelloser, undisziplinierter Kämpfer geworden und werden damit sowohl uns selbst als auch unserer Gesellschaft großen Schaden zufügen. Mehr als jemals zuvor ist es nötig, dass wir wieder Prinzipien aufstellen, an die wir uns in unserem täglichen Kampf ums Überleben und um persönlichen Wohlstand halten müssen. Lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir eine diszipliniertere Gesellschaft werden wollen, müssen wir es unseren Kindern besser vormachen. Zu Zeiten Sigmund Freuds half man Kindern mit emotionalen Störungen dadurch, dass man sie bei der Überwindung ihrer Ängste und Unsicherheiten unterstützte. Heutzutage kann man Kindern nur dadurch zu emotionaler Gesundheit verhelfen, indem man ihnen zeigt, wie sie ihre aggressiven Neigungen besser kanalisieren, disziplinieren und ein gesellschaftlich verantwortungsbewusstes Leben führen können. Es ist nicht leicht, Kindern beizubringen, wie sie ihre Aggressionen unter Kontrolle bringen können. Gerade Kinder mit aggressiven Persönlichkeitsstrukturen sträuben sich gegen die zivilisatorischen Einflüsse, denen sie sich unterwerfen sollen. Um sicherzustellen, dass unsere Kinder die notwendige Selbstdisziplin lernen, müssen die Eltern ihnen einiges über das Kämpfen beibringen. Erstens müssen Eltern ihren Kindern beibringen, wenn es angemessen ist zu kämpfen und wann nicht. Es kostet einige Mühe, einem Jugendlichen klarzumachen, was ein legitimes persönliches Bedürfnis ist, ein moralischer Wert oder bestimmte Umstände, die es wert sind, dass man um sie kämpft. Es gibt auch Situationen, in denen sie gar keine andere Möglichkeit haben, als zu kämpfen. Manchmal müssen sie sich sogar körperlich zur Wehr setzen, wenn es darum geht, sich selbst zu schützen. Eltern müssen ihren Kindern auch helfen zu erkennen, wann es überhaupt keinen Grund zu kämpfen gibt. Zweitens müssen Eltern ihren Kindern alle Möglichkeiten erklären und zeigen, wie man etwas bekommt, das man haben will, ohne darum zu kämpfen. Sie müssen die Vorteile der Alternativen erklären, müssen zeigen, wie diese Alternativen aussehen und wie man sie anwendet. Sie müssen die Unterschiede zwischen fairem, disziplinierten, konstruktivem Wettbewerb und destruktiver Rivalität erklären. Bevor sie ihren Kindern diese gesellschaftlichen Fähigkeiten vermitteln können, müssen viele Eltern zunächst einmal ihr eigenes Bewusstsein für diese Techniken schärfen und lernen, wie man sie einsetzt. Drittens müssen Eltern ihren Kindern helfen, den Unterschied zwischen Aggressivität und Selbstbewusstsein zu erkennen. Sie sollten darauf achten, ihre Kinder nicht für ihren Tatendrang, ihre Lebhaftigkeit und ihre Energie zu bestrafen. Es gibt ein altes Sprichwort: Eltern sollen den Willen bändigen, ohne ihn zu brechen, damit ihr Kind auf positive Weise Disziplin lerne. In diesem Sprichwort steckt viel Wahrheit. Eltern müssen daran denken, dass die angeborenen aggressiven Neigungen ihrer Kinder nicht von Natur aus etwas Schlechtes sind, aber dass sie ohne entsprechende Disziplinierung zu erheblichen sozialen Konflikten und Versagen führen können. Eltern müssen ihren Kindern also zeigen, wie man das verfolgt, was man erreichen will, und sich dabei selbst Grenzen setzen und die Rechte und Bedürfnisse anderer achtet. Dieses Vorgehen führt langfristig zu mehr persönlichen und gesellschaftlichen Erfolgen. Die Bedeutung dieser Lernerfahrungen kann gar nicht stark genug betont werden. Psychiatrische Kliniken platzen aus allen Nähten mit jungen Menschen mit erheblichen Charakterstörungen. Egal, welche psychiatrische Diagnose bei ihrer Einweisung gestellt wurde, die meisten dieser Jugendlichen wurden wegen ihrer absolut zügellosen Aggressivität in diese Einrichtungen gebracht. Programme zur Verhinderung von Jugendkriminalität werden jeden Tag für junge Menschen auf die Probe gestellt, deren offene Aggression sie mit dem Gesetz in Konflikt gebracht hat und deren versteckte Aggression so lange unbekannt geblieben waren, bis sie sich zu geschickten Manipulierern entwickelt haben. Wir müssen uns einfach mehr Mühe geben, wenn wir unseren Kindern beibringen, wann man kämpft, welche Alternativen besser sind als ein Kampf und wie man fair und verantwortungsvoll kämpft, wenn es wirklich notwendig ist. Kurz gesagt, wir müssen uns mehr Mühe mit der Herausbildung guter Charaktereigenschaften bei diesen jungen Menschen geben. Die Charakterkrise. Das Streben nach Macht, persönlichem Vorteil und Überlegenheit ist in jedem von uns in mehr oder weniger großem Maße vorhanden. Leider gibt es in unserem Land immer mehr charaktergestörte Menschen, die versuchen, diese Ziele zu erreichen, ohne sich die Mühe zu machen, sie in sozial verantwortungsvoller und produktiver Weise zu erreichen. Es gibt Menschen, die nicht fair um eine Nische auf dem wettbewerbsorientierten Markt kämpfen, sondern mit Gewalt gegen ihre Brüder um die Kontrolle der Straßen ihres Viertels kämpfen. Es gibt auch Menschen, denen es nicht gelang, in dem etablierten System erfolgreich zu sein und die sich nun mit anderen antikulturellen Gruppen verbünden, die um irgendwelche verschwommenen Ideale gegen die Gesellschaft ankämpfen. Es ist erschreckend, wie wir zu einer Nation fehlgeleiteter, undisziplinierter Kämpfer geworden sind, die nicht mehr in dem Ziel, sich gegenseitig zu fördern, vereinigt sind, sondern jeder für sich, Mann gegen Mann, um Macht und Gewinn kämpfen. Der wichtigste Grund dafür, dass unser Land immer mehr seinen Charakter verliert, liegt darin, dass es immer weniger Menschen mit gesundem Charakter gibt, die dieses Land bewohnen. Charakterbildung und verantwortungsvolles Leben. Die Herausbildung eines Charakters ist ein lebenslanger Prozess, in dessen Verlauf wir die Selbstdisziplin lernen und die Fähigkeit entwickeln, mit anderen verantwortungsvoll zusammenzuleben, produktiv zu arbeiten und vor allem zu lieben. Scott Peck sagte einmal, Liebe ist kein Gefühl, keine Kunst oder Gemütszustand, es ist eine Verhaltensweise. Und zwar genau die Verhaltensweise, welche die beiden wichtigsten Gebote von uns fordern. Vor diesem Hintergrund vertrete ich die folgende Philosophie bezüglich der Entwicklung eines Charakters, der notwendig ist, verantwortungsvoll zu lieben und zu leben. Selbst wenn jemand ein Gefangener seiner natürlichen Begabungen und der Umstände ist, in denen er aufgewachsen ist, kann er nicht sein Leben lang ein Opfer bleiben. Letzten Endes muss jeder mit sich selbst ins Reine kommen. Er muss sich selbst kennenlernen, seine Stärken und Schwächen richtig einschätzen und seine niedrigen Instinkte kontrollieren. Das ist die schwierigste Aufgabe im Leben. Am Ende kann jeder nur dadurch auf eine höhere Ebene der Existenz gelangen, wenn er sich selbst ganz genau kennt. Er muss sowohl sich selbst als auch andere ohne Täuschung und ohne Verleugnung kennen. Nur dann kann er die Last auf sich nehmen, sich selbst zum eigenen Wohl, zum Wohle anderer zu disziplinieren. Es ist die freie Wahl, diese Last auf sich zu nehmen und das Kreuz zu tragen, welches die Liebe definiert. Und es ist die Bereitschaft und das Engagement eines Menschen, das Kreuz der Liebe bis zum Tode zu tragen, um dann auf eine höhere Existenzebene zu gelangen. Das war's.